So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin Stefan Schwarzer, verwende Python jetzt seit ungefähr 15 Jahren. In letzter Zeit ja verstärkt, also interessiere ich mich verstärkt für Nebenläufigkeit. Bin selbstständiger Softwareentwickler. Okay, dann legen wir einfach mal los. Erstmal ein kleiner Überblick. Ja, wann ist Nebenläufigkeit überhaupt sinnvoll? Es bringt immer eine gewisse zusätzliche Komplexität in Programm, wenn man Nebenläufigkeit haben will, und dann sollte man auch einen guten Grund dafür haben. Das Grundproblem bei Nebenläufigkeit sind immer konkurrierende Zugriffe von mehreren Ausführungssträngen. Das können Threads oder Prozesse sein. Implementierung von Nebenläufigkeit, da gibt es also so eigentlich drei typische Ansätze: Threads, Prozesse und Event Loops. Dann sage ich was zum Umgang mit konkurrierenden Zugriffen, also wie man jetzt mit dieser Konkurrenzsituation am besten umgehen kann. Ich werde auch noch ein Beispiel zeigen, was da so passieren kann, wenn man das nicht berücksichtigt. Ja, dann sage ich was zu Deadlocks. Das ist auch eine wichtige Sache, die man wissen sollte. Und am Ende, so zum Ende hin, beschreibe ich noch so ein paar High-Level-Ansätze zum Umgang mit konkurrierenden Zugriffen, nämlich Active Objects und Process Networks. Das Software Transactional Memory am Ende, das ist eigentlich noch nicht so richtig, nicht Mainstream-reif oder noch nicht so ausgereift. Ich habe das jetzt vor allem deswegen reingenommen und auch in die Vortragsbeschreibung mit reingenommen, weil ich schon mal zu der gleichen Thematik schon zwei Vorträge gehalten habe und dann in der Diskussion angesprochen wurde, wie ist denn das mit Software Transactional Memory, weil das in PyPy, also in der Python, also in der Implementierung von Python, die in Python geschrieben ist, jetzt so ein, Forschungs- oder Entwicklungsgegenstand ist. Jetzt kann ich am Ende noch was zu sagen. So, erstmal, wann ist Nebenläufigkeit sinnvoll? Offensichtlich für CPU-intensive Aufgaben, wenn ich jetzt also viel rechnen will, wirklich viel Mathematik, sage ich mal, zum Beispiel habe, für wissenschaftliche Anwendungen, dann möchte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel 16 Kerne habe, möchte ich auch nutzen, also für sonst längere Rechnungen. Dann eine Ausgabe. Das ist so typische Internet-Server-Sache. Wenn ich zum Beispiel, die meiste Zeit warte ich eigentlich auf Anfragen und brauche eigentlich relativ wenig I.O., aber ich möchte schon mit der Verarbeitung von Anfragen weitermachen, während andere Threads zum Beispiel noch auf Anfragen warten. Also möchte ich die schon eingegangen sind, möchte ich weiter bearbeiten. Dann Bedienbarkeit, auch eine relativ klare Sache bei jeder GUI. Bei manchen, bei sehr einfachen ist es vielleicht nicht ganz so kritisch, aber ich möchte zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage drucken oder ich kriege jetzt für irgendeine Operation einen Fortschrittsbalken, möchte ich vielleicht trotzdem noch das Fenster verschieben können, also dass die Anwendung immer noch auf solche Anfragen auch reagieren kann. So ein paar Begriffe, Nebenläufigkeit oder englische Concurrency, heißt im Prinzip nur, dass es mehrere Ausführungsstränge gibt, aber es heißt nicht unbedingt, dass auch gleichzeitig diese Ausführungsstränge ausgeführt werden. Also die werden dann in Intervallen. Also es kann, wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Core hat, dann kann das eben sein oder dann wird es so sein, dass von einem Ausführungsstrang so ein bisschen ausgeführt wird, dann wird zum nächsten umgeschaltet, von dem ein bisschen ausgeführt und so weiter. Parallelism ist ein bisschen spezieller, das ist auch Nebenläufigkeit, aber zusätzlich heißt es noch, dass eben wirklich mehrere Cores gleichzeitig genutzt werden. Eine atomare Operation, eben der nicht von einem anderen Thread oder Prozess unterbrochen werden kann. Und Race Conditions habe ich jetzt absichtlich ein bisschen vage ausgedrückt, wo sich Threads oder Prozesse in die Quere kommen. Also wir sehen dazu noch ein Beispiel. So, also diese konkurrierenden Zugriffe, wie gesagt, das ist so das Grundproblem bei Threads und Prozessen. Das muss abgesichert werden, und konkurrierend ist eben alles, ist alles, was den Zustand einer Ressource ändern würde. Manchmal liest man, lesende Zugriffe sind kein Problem, aber schreibende Zugriffe, das ist aber auch nicht ganz sauber, weil zum Beispiel auch ein lesender Zugriff, also wenn ich jetzt sage, ich öffne eine Datei zum Lesen, dann ist das, wenn ich jetzt das gleiche Dateiobjekt aus verschiedenen Threads benutzen würde, könnte ich da ein Problem kriegen, weil auch dieser lesende Zugriff einen Dateizeiger weiterrückt und dann eben der nächste Thread von einer anderen Stelle vielleicht liest oder lesen würde, als er denkt. Ja. Solche Ressourcen sind dann eben zum Beispiel Einzelwerte oder Datenstrukturen im Speicher, Dateien, Sockets, also Lesen von Sockets, Schreiben auf Sockets, Bildschirmfenster, was auch noch so ein Fall ist, wo ich neulich mal wieder drüber gestolpert bin, ist das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Also wenn ein Thread das Arbeitsverzeichnis ändert und hat jetzt nicht gerade irgendwie einen Lock gesetzt, dann kann ein anderer Thread weiterlaufen und denkt vielleicht, er ist in einem anderen Verzeichnis, als er tatsächlich ist. Ne? Weil das aktuelle Arbeitsverzeichnis gilt eben pro Prozess und nicht pro Thread. Ja, es gibt zwei typische Ansätze für Nebenläufigkeit in Python. Das eine ist Multithreading, also mehrere Threads innerhalb eines Prozesses. Dafür gibt es in der Standardbibliothek das Modul Threading. Ausführungsstränge können auf Daten im Speicher zugreifen. Also das ist insofern nicht selbstverständlich, weil das bei Multiprocessing nicht so ist. Oder klar, man kann auf die Daten im eigenen Prozess immer zugreifen, aber nicht automatisch auf Dateien in anderen Prozessen. Aber das betrifft dann, wie gesagt, eher Multiprocessing. Bei CPython, also speziell der Implementierung von Python in C, also sozusagen das Python eigentlich, gibt es ein sogenanntes Global Interpreter Lock, das GIL. Das führt dazu, dass zu einer Zeit immer nur ein Thread Python-Code ausführen kann. Das GIL wird aber freigegeben bei I/O-Operationen oder auch C-Code, den ich ausführe. Der kann, also jetzt C-Module, die ich sozusagen reinlege oder also mit Import benutze in Python, können auch das GIL freigeben. Ja, also das GIL hat halt zur Folge, dass wenn ich jetzt nicht gerade C-Erweiterungen benutze, dass dann rechenintensive Sachen eben nur einen Core nutzen können. Also wenn dieser rechenintensive Code nur in Python geschrieben ist. Okay. Also wie gesagt, das GIL begrenzt also nur bei CPU-begrenzten Abläufen, also dann bremst es wirklich. Ansonsten bei IO-begrenzten Abläufen ist es sehr unproblematisch. Dann wird man höchstens also eher Probleme kriegen, wenn ich jetzt irgendwie hunderte Threads benutzen möchte. Dann habe ich so einen gewissen Thread-Wechsel-Overhead. Ja, der zweite Ansatz ist Multiprocessing. Da gibt es also seit Python 2.6 dieses Multiprocessing-Modul, das eine ganz ähnliche API anbietet wie das Threading-Modul. Und bei Multiprocessing läuft der Datenaustausch über Nachrichten, also über Message Queues oder über Shared Memory. Also wobei wahrscheinlich Message Queues in den meisten Fällen das Übliche ist. Ja, bei Austausch von Nachrichten müssen die serialisiert werden. Also eine andere Möglichkeit gibt es da eigentlich nicht. Also bei Prozessen ist es eben nicht so, dass ein Prozess einfach so auf den Speicher eines anderen unmittelbar zugreifen kann, wenn ich jetzt nicht gerade Shared Memory verwende. Deswegen muss ich Nachrichten, die ich von einem Prozess zum anderen schicke, serialisieren. Und das passiert in Python meistens mit diesem Pickle-Modul. Funktioniert in den Queues, die das Multiprocessing-Modul anbietet, aber hinter den Kulissen. Also ich muss jetzt nicht explizit sagen, Pickle mein Objekt, und irgendwo beim Empfänger entpickle das wieder, also decode das wieder, sondern man sagt im Prinzip nur Q-Put, also das Q-Objekt, die Put-Methode mit dem Objekt und dann wird das hinter den Kulissen sozusagen serialisiert und dann auf der Gegenseite wieder deserialisiert. Diese Serialisierung ist ein gewisser Zusatzaufwand. Das kann also im Extremfall passieren, dass ich sage, oh wunderschön, ich kann jetzt irgendwie hier eine bestimmte Operation in einen Prozess auslagern und dann, wenn es jetzt große Datenstrukturen sind, dann dauert dieses Serialisieren und Deserialisieren frisst vielleicht diesen Vorteil wieder auf. Also weil ich dafür zusätzliche CPU-Leistung brauche in dem Prozess. Also einmal in dem Prozess, der serialisiert und dann in dem anderen, in dem Empfänger. So, Vorteil von Multiprocessing gegenüber Multithreading ist aber, es gibt eben, das GIL kommt nicht zum Tragen Und ich kann wirklich dann pro Prozess kann ich dann also die Cores nutzen, also ein Core jeweils. Also wie gesagt, sobald es wieder I.O. ist oder so, ist es wieder kein Problem. Oder wenn ich C-Erweiterungen habe, die das Skill freigeben. Und natürlich sind als Mischform auch mehrere Prozesse mit einem oder mehreren Threads möglich. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass man sagt, entweder Multiprocessing oder Multithreading, sondern man hat auch Mischformen. Ja, eine Sache, die, also Event Loops sind wieder ein anderer Ansatz, also da gibt es kein spezielles Python-Modul für, aber das Prinzip sieht so aus, dass es eigentlich eine Schleife gibt, die Ereignisse registriert, zum Beispiel irgendwie in Mausklicks in der GUI oder eintreffende Daten über ein Socket. Und dann wird also von dieser Main Loop oder von dem GUI-Framework zum Beispiel wird also ein Händler aufgerufen, den ich vorher registriert haben muss für das Ereignis. Also wo ich sage, wenn das und das passiert, dann bitte sag mir Bescheid. Ja. Die Kontrolle geht also danach, oder also es gibt auch Techniken sozusagen, die Kontrolle wieder zwischendurch an die Hauptschleife zu geben, aber spätestens dann nach diesem Callback geht es wieder an die Hauptschleife zurück. Nachteil bei den Event-Loop-Ansätzen, finde ich, ist, dass der Programmfluss möglicherweise schwer zu überblicken ist. Also, dass es also schwierig ist zu erkennen, wann, wo, was passiert. Also macht auch dann das Debugging unter Umständen schwierig. Ja, also was auch ganz wichtig ist, eine Event Loop steuert zwar Nebenläufigkeit, aber nicht Parallelität. Das heißt, wenn man jetzt also bestimmte andere Sachen parallel noch machen möchte, also die meisten GUI-Frameworks benutzen auch noch ein paar Threads für bestimmte Dienste. Ja, also man kann jetzt also nicht sagen, also teilweise habe ich das so in dem Kontext von Netzwerk-Frameworks, also so Twisted oder zum Beispiel gehört, dass dann, also vielleicht die Twisted-Maintainer sagen das sehr wahrscheinlich nicht, aber manche Leute in Foren oder so, die sagen, dann nimm eine Event-Loop, dann musst du dir um Threads und sowas überhaupt keine Gedanken machen. Das stimmt also dann nur zu einem gewissen Teil. Ja, also sobald man da doch Threads verwendet, muss man doch wieder auf Locking und auf solche Sachen, konkurrierende Zugriffe und sowas auch achten. Ja. Typische Anwendungen, ja, GUI-Frameworks, hatte ich schon gesagt, da habe ich jetzt mal ein paar aufgezählt. Da gibt es ja im Prinzip bei Python unendlich viele. Es gibt ja gerade bei Python nicht sozusagen das GUI-Framework. Es gibt genauso wenig, wie es das Web-Framework gibt für Python, sondern da gibt es ja auch Dutzende, kann man sagen. Bei Netzwerk-Frameworks ist es inzwischen ja eigentlich ähnlich, oder zwar nicht Dutzende, aber diverse. Aber ich denke, G-Event und Twisted sind die bekannteren. Twisted ist wahrscheinlich bekannter, aber ich habe G-Event nach vorne gezogen, weil ich denke, das ist einfacher zu benutzen. Also das würde ich im Zweifelsfall würde ich eher G-Event als Twisted empfehlen. Und dann gibt es natürlich Mischformen. Wenn ich beides habe, eine GUI-Anwendung, die Netzwerkoperationen durchführt, dann habe ich natürlich so eine Mischform eben. Netzwerkfähige GUI-Anwendungen. Gibt sicherlich noch andere Anwendungen, aber das so, diese drei, das sind so halt die typischen. So, jetzt habe ich mal ein Codebeispiel. Und zwar, ja, ich hatte über die konkurrierenden Zugriffe gesprochen. Und hier ist jetzt mal so ein Beispiel, wo ich mehrere Threads parallel verwende. Ich habe hier einen Zähler, den ich auf 0 setze, das ist also global. Dann habe ich hier eine Funktion CountWithoutLog, also heißt aus gutem Grund so, weil es eben hier keinen Zugriffsschutz bietet, also keinen gegenseitigen Zugriffe. Den Counter definiere ich als global, weil ich den eben für alle Threads ändern möchte, also nicht nur lokal hier in der Funktion, Und gehe jetzt einfach nur hier 10-mal über diese Schleife. Dieses Sleep, sage ich gleich was zu, erhöhe den Zähler um 1. Eigentlich eine super primitive Sache. Ich meine, klar, man könnte natürlich auch sagen, ich erhöhe den Zähler gleich um 10. Ne? Wenn ich 10-mal darüber iteriere, ist das Gleiche. Aber mir geht es ja hier ums Prinzip, also um zu zeigen, was hier passiert oder wo da Probleme auftreten können. So, dann mache ich Folgendes. Lege eine Liste an, wo ich später die Thread-Objekte reinspeichere und erzeuge 100 Threads. Also das geht dann so, also ich nehme das Modul Threading, Thread, die Klasse und als Target-Objekt, Target-Argument nehme ich diese Funktion, die ich in einem neuen Thread starten will. Und dann sage ich auch Thread Start. Es gibt auch noch eine Methode Run, das ist aber was anderes. Die Methode Run, die benutzt man, die wird überschrieben, wenn man jetzt selber von Thread ableitet und eine Aktion ausführen will. Das Start macht diese ganzen Boilerplate-Geschichten, also sozusagen also interagiert mit der entsprechenden API für die Betriebssystem-Threads und Run ist dann der eigentliche Python-Code, der dann in dem neuen, neu erzeugten Thread gestartet werden soll. Also das zu Start und Run. So, dann hänge ich also an diese Liste diesen neuen Thread an und zwar deswegen, weil ich anschließend diese Threads alle joinen will. Also ich brauche dann diese Objekte alle nochmal, um Join aufzurufen und das heißt im Prinzip nur so lange warten, bis der Thread beendet ist. Ja, und dann gebe ich die Anzahl, also hier den Counter, den Gesamtwert aus. Man sollte jetzt also denken, ich habe 100 Threads, ich habe jeweils 10 Durchläufe, also kommt am Ende im Counter 1000 raus. So, wenn man das ausführt, dann sieht man also sowas. Ja, sieht, also wenn man diese Problematik nicht kennt bei Multithreading, dann sieht das extrem seltsam aus. Also es ist auch so, da komme ich jetzt nochmal zu dem Time Sleep zurück. Dieses Make Race Conditions More Likely. Also ich habe festgestellt, wenn ich das Time Sleep rauslasse, dann kommt meistens 1000 raus. Meistens, aber nicht immer. Das Time Sleep hat die Eigenart, also Time Sleep ist auch einer der Befehle, während denen ein Threadwechsel stattfinden kann oder wo auch das Skill freigegeben wird. Und wenn ich jetzt also solche Sleeps habe, dann finden öfter Threadwechsel statt und dann findet auch diese Race Condition, auf die ich gleich zu sprechen komme, die findet dann auch öfter statt oder wird dann wahrscheinlicher. So, also das ist also eine sozusagen typische Ausgabe, also wirklich auf der Kommandozeile mehrmals ausgeführt, kommt sozusagen immer was anderes raus. Wenn man Glück hat, vielleicht auch mal 1000, aber selten. So, das Ganze, was da passiert, ist das hier. Und zwar jetzt mal am einfachen Beispiel oder jetzt Vereinfachung, zwei Threads. Einer liest diese globale Variable, liest also 0, ne, hier. Dann kommt, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann auch ein bisschen anders angeordnet sein, aber das Prinzip sollte erkennbar werden. Der zweite Thread liest auch den Zähler, liest auch die 0, addiert 1 und jetzt addiert der erste Thread, addiert auch 1. Dann sind sie also sozusagen, sie sehen dann beide Threads sehen den Wert als 1. Und der erste Thread speichert seinen Wert zurück, also sozusagen in die globale Variable. Und der andere speichert auch. Ne? Dann beide denken, sie haben das um 1 erhöht, aber der Wert ist 1 und nicht 2. Ne? Obwohl beide Threads gelaufen sind. Ja? Also Thread 2 liest also noch den früheren Wert von Counter, weil Thread 1 den Wert noch nicht gespeichert hat. Ja? Also das sind solche Sachen, die da passieren können. Also das ist wirklich insofern so ein bisschen ja, tückisch oder muss das wissen. Man kann eben nicht sagen, das ist eine Python-Anweisung und die wird ausgeführt. Also das sieht ja aus, ich meine, es ist eine Python-Anweisung, aber es kann eben auch während dieser Anweisung kann ein Threadwechsel stattfinden. Ne? Und dann kann das eben sein, dass eben zum Beispiel schon ein Wert gelesen, erhöht wurde, aber noch nicht wieder an diesen globalen Namen hier gebunden wurde. So, das ist jetzt mal mit einem Log. Also, das ist also auch im Threading-Modul. Das ist eine Factory. Das ist sinnigerweise keine Klasse. Also, ich habe mal versucht, zu Debugging-Zwecken von Log abzuleiten und Methoden zu überschreiben, um irgendwelche Ausgaben zu erzeugen oder sowas, um so einem unsymmetrischen oder mutmaßlich unsymmetrischen Logging und Endlogging sozusagen auf die Spur zu kommen. Aber das geht nicht, weil es eine Factory-Funktion ist. Also, Log ist keine Klasse, obwohl es hier so aussieht. Aber okay, die Teile am Rande. Ich habe jetzt diese Funktion so geändert, dass der einzige Unterschied ist dieser Block with Log, also Counter plus gleich 1, ist immer noch das Gleiche. Und das sorgt dafür, dass das hier, dieses Counter plus gleich 1, so eine atomare Operation wird, was ich vorhin schon mal sagte. Das heißt, während ich das ausführe, okay, es können auch Threadwechsel stattfinden, aber kein anderer Thread kann gleichzeitig diesen Code ausführen. Wichtig ist, dass ich für alle Threads das gleiche Log verwende. Der Rest des Codes ist der gleiche Und wenn ich das ausführe, okay, habe ich jetzt hier nicht dargestellt, dann kommt auch immer 1000 raus. Logs sind eine relativ geradlinige Sache, haben aber auch Nachteile, komme ich aber auch noch drauf. So, dann möchte ich was über Queues sagen. Das ist schon so ein bisschen mehr High-Level als ein Log. Es gibt also, wenn man so ein Queue-Objekt erzeugt, das ist also im Modul Queue, also das ist, ein bisschen unsymmetrisch. Also bei Multithreading ist es so, das Threading, also sagt man Import Threading, und für die Queue, die man mit dem Multithreading verwendet, sagt man Import Queue und verwendet die Klasse Queue aus dem Modul Queue. Bei Multiprocessing ist es so, dass es auch eine Klasse Queue gibt, die im Modul Multiprocessing drin ist. Also wenn man jetzt, es ist also nicht die gleiche Klasse, die man da verwendet, wenn man jetzt zwischen Threads kommunizieren will einerseits oder eben Prozessen andererseits. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Also wie gesagt, bei Threading ist es das eigene Modul. Das ist bei Python 3 ist es geändert, meine ich. Ich glaube, bei Python 3 ist immer noch ein eigenes Modul, heißt jetzt bloß nicht mehr Groß-Q, sondern Klein-Q oder so. Okay. Was wichtig ist, damit das überhaupt funktioniert, das ist, dass Put und Get atomare Operationen sind. Das garantiert sozusagen die Queue-Implementierung. Ja, also diese ganzen, diese Hilfe oder diese Vorteile, die Queue hat oder wodurch die überhaupt funktioniert beim Multithreading, ist eben dieses, das Locking sozusagen, was in einer Queue intern ist und was dafür sorgt, dass Put und Get atomare Operationen sind, also für eine Queue, für ein Queue-Objekt. So, und das Beispiel, das ich hier zeigen will, ist, dass also ein Thread Werte in eine sogenannte Jobs in dem Fall in eine Queue steckt und dann habe ich mehrere Worker-Threads, so nennt man das, die Queue-Get aufrufen, um so solche Work-Items, um sogenannte Jobs, um die Jobs da rauszuholen und zu verarbeiten. So, das sieht jetzt hier mal so aus. Das hier ist sozusagen nur Logik, weil ich dann ein bisschen was ausgebe. Also das ist, ja, also nur eben zur Ausgabe, ändert nichts, hat nichts mit dem Threading sonst zu tun. Ich definiere ein paar Konstanten, wie viele Worker ich haben will, wie viele Jobs ich insgesamt haben will oder verarbeiten will, und ich definiere so ein besonderes Object, also dass ich nachher mit is vergleiche, also um festzustellen, also das ist eben sehen wir gleich. So, und das ist die Queue aus dem Queue-Modul, wie gesagt, und es geht eben um Multithreading, und deswegen ist es die Queue aus dem Queue-Modul. So, dann habe ich meine Klasse Job, das habe ich jetzt eine ganz einfache Klasse genommen, bloß so ein bisschen, um das ja besser zu trennen oder ein bisschen die Verantwortlichkeiten oder die Funktionsweise aufzuzeigen, habe ich daraus eine eigene Klasse gemacht. Der Konstruktor kriegt einfach nur eine Zahl zugewiesen, das heißt, so ein Job wird einfach durch diese Number identifiziert. So, und dann gibt es hier einen Worker-Thread, also das ist beziehungsweise die Klasse für den Worker-Thread später oder die Worker-Threads. Und das hatte ich vorhin gesagt, von Thread ableiten und Run überschreiben, nicht Start. Ja. So, und so ein Worker-Thread, der sagt jetzt einfach nur, ich laufe hier ständig durch, ich versuche etwas aus der Queue zu lesen, wenn da aber nichts ist, wenn also nicht mal ein Wert drin ist, dann wird dieser Aufruf hier blockieren. Und während der blockiert, also wenn der blockiert, dann können auch andere Threads weiterlaufen. Das ist also auch so eine Sache, also wo man auch sagt, das Skill oder sagen kann, das Skill spielt dann keine Rolle und er bremst nicht aus. Also da können Threadwechsel stattfinden. Das ist kein Busy Waiting, wie man sagt. So, und das ist jetzt hier dieses spezielle Objekt. Und ich zeige gleich, wofür ich das mache. Wenn ich das antreffe, wenn ich das aus der Queue hole, also wenn dann schließlich ein Wert drin ist, dann gehe ich aus der ganzen Schleife raus. Und ansonsten sage ich Do Job, also irgendwie den Job abarbeiten in dem Worker-Thread. Das ist jetzt auch mehr oder weniger Dummy-Implementierung. Das ist einfach nur eine bestimmte zufällige Zeit warten, abwarten. Und dann hier diese Logger-Ausgabe. Diese Logger-Ausgabe, die ist atomar. Also das wird von dem Logging-Modul implementiert, also zugesichert auch. Ja. Wenn ich einen Print genommen hätte, dann könnte es passieren, dass der String irgendwie gedruckt wird und das Zeilenende, aber bevor das Zeilenende gedruckt wird, ein anderer Thread einen Text druckt und sowas, dann, also dass die Ausgabe dann so ein bisschen verwürfelt wird. Ja. So, das ist jetzt mein Hauptprogramm, das also diese Job- und Worker-Klassen verwendet. Ich, auch hier sammle ich wieder eine Liste der Threads. Also, wie gesagt, Worker leitet ja von Thread ab, also das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Ich sage hier, ich erzeuge einen neuen Thread, ich starte den und füge den in die Liste ein. Das ist also das Gleiche wie vorhin auch. Dann gebe ich jedem, also für jeden Job packe ich also so ein Jobobjekt in die Queue rein. Und dann, ja, und dafür brauche ich jetzt dieses spezielle Stop-Job-Objekt. Das packe ich auch noch mit in die Queue. Und das sorgt dafür, dass, dass am Ende, also ich habe 10 Worker, ne, Worker-Count 10. Ich habe jetzt also 10 von diesen Stop-Job-Objekten in der Queue. Und dann holt sich jeder von diesen 10 gestarteten Workern, liest am Ende dieses Signal sozusagen aus der Queue und beendet die Schleife. Ne? Also das müssen auch wirklich dann eben genauso viele, okay, oder mindestens genauso viele dieser speziellen Objekte sein, wie ich Worker-Threads habe. Ja. Okay, also wie gesagt, die tue ich da in, auch in die Queue rein und dann rufe ich Join auf für jeden Worker-Thread. Ja. Okay, also so eine typische Ausgabe könnte dann so aussehen. Ne? Dadurch, dass ich eine zufällige Zeit schlafe, sind die jetzt so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und das Logging-Modul, also was jetzt hier diese Ausgaben erzeugt, das sorgt dafür, dass jetzt nicht irgendwie, also dass zumindest, dass wirklich jede dieser Zeilen auch auf einer eigenen Zeile steht und nicht irgendwie zwei Zeilen hintereinander stehen und dann zwei Zeilenumbrüche kommen oder sowas, weil wenn zwischendurch eine Umschaltung hätte stattfinden können zwischen Threads. So, ja, das ist das Muddy's Queue-Beispiel. Dann Deadlocks. Also ein Deadlock entsteht, wenn sich Ausführungsstränge gegenseitig Ressourcen vorenthalten. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, aber ich bringe gleich ein Beispiel. Ausführungsstränge können also Threads sein oder Prozesse. Jetzt habe ich hier mal so ein Beispiel. Da werden also zwei Logs benutzt. Der erste Thread möchte gerne was aus einer Datei lesen, also beziehungsweise eigentlich machen beide das Gleiche. Der liest aus einer Datei, verarbeitet diese Eingabe irgendwie und schreibt es dann in eine andere Datei. Dazu holt er sich also für die Input-Datei und für die Output-Datei ein Log jeweils. So, und der zweite Thread, also das könnte jetzt natürlich ein bisschen anders aussehen, auch was er hier zum Prozess-Input macht, das würde anders aussehen. Der holt sich auch die beiden Logs. Damit dieses Deadlock-Beispiel auch als Deadlock funktioniert, ist es wichtig, also dass in dem Fall das Input-Log zuerst reserviert wird und hier das Output-Log. Hier ist es die umgekehrte Reihenfolge, sonst hätte ich das Deadlock nicht. Aber ich möchte das zeigen und das kann also in sozusagen echtem Code ist das nicht so offensichtlich, ne, wenn das passiert. Ja, also dann kann eben Folgendes passieren. Thread 1 reserviert dieses Eingabelog, Thread 2 reserviert das Ausgabelog. Also das ist, ne, der erste Thread ist hier, dann wechselt es meinetwegen die Ausführung zum anderen, der holt das Output-Log. So, und dann versucht Thread 1 das Ausgabelog auch zu bekommen. Das ist ja diese Zeile. So, dieses Log wird aber von Thread 2 schon gehalten. Ja, und umgekehrt geht es auch nicht weiter. Wenn Thread 2 versuchen sollte, das Eingabelog zu bekommen, geht das auch nicht, weil es von Thread 1 gehalten wird. Die Ausführung bricht einfach an der Stelle ab. Das Programm wartet ewig. Deswegen heißt es Deadlock. Ja, also das ist in alle Ewigkeit. Ich habe es mal ausprobiert, also mit so einem Programm. Okay, da gehört dann natürlich noch der Code dazu, der die Threads startet. Und meistens kriege ich da eine Ausgabe. Da habe ich, glaube ich, als Operation hier noch einen Print oder sowas gehabt. Und dann wird irgendwie ein Wert oder ich sag mal maximal 5 Werte oder sowas ausgegeben auf dem Rechner und dann hängt das Ding. Ja, dann habe ich so ein Deadlock. So, und jetzt komme ich nochmal auf Logs und Queues. Ein Deadlock ist umso wahrscheinlicher, je länger die beteiligten Logs gehalten werden. Also je länger ich was blockiere, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand anders das Log haben möchte zur gleichen Zeit. Ja? So. Ja. Also solange ein Log gehalten wird, kann auch kein anderer Thread den gesicherten Code-Abschnitt ausführen. Dazu sind ja Logs auch da. Und das heißt, dass die Threads aufeinander warten müssen und dass ich keine Parallelisierung des gesicherten Codes Codeabschnitts haben kann. Was so ein bisschen ironisch ist, weil ich ja normalerweise sage, ich mache die Parallelisierung, damit ich eben mehr schaffe sozusagen in der gleichen Zeit. Aber wenn ich jetzt so einen Codeabschnitt habe, der häufig angetroffen wird und wo jetzt also ein längerer Codeabschnitt gelockt wird, dann bremse ich eigentlich meine Parallelisierung wieder völlig aus. Das kann im Extremfall heißen, dass ich dann doch alle nur nacheinander abarbeite, weil alle anderen warten müssen. Ja. So, dann hatte ich gesagt, Gefahr von Deadlocks, umso wahrscheinlicher, je länger die beteiligten Locks gehalten werden. Und bei Queues ist, das Schöne ist halt an Queues auch, die reduzieren das Problem, weil das implizite Lock, also was in der Queue ist, oder zwei Locks für die beiden N nur ganz kurzzeitig gehalten wird, während ich das reinstecke, also die Daten oder in dem Beispiel hier die Jobs, und dann sofort wieder freigeben wird. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Queues habe oder sowas, dann wird es eben schon sehr viel unwahrscheinlicher, dass es da einen Deadlock gibt. Und Queues machen es normalerweise sehr viel leichter, das Programm nachzuvollziehen. Jedenfalls, wenn in dem Programm nicht nur ein, zwei Logs drin sind. So, dann, ja, jetzt komme ich nochmal zu so ein bisschen ja, High-Level-Patterns. Zum Umgang mit konkurrierenden Zugriffen. Also die Queues haben wir schon gesehen und man kann jetzt sowohl die Logs als auch die Queues jetzt, sage ich mal, intern in einem Objekt verstecken. Und also die Synchronisierung, also eben durch die Queues zum Beispiel, ist eben in den High-Level-Methoden versteckt. Das heißt, der Aufrufer, der jetzt eine Klasse verwendet, der sagt nicht, ich reserviere mir das Log und dann rufe ich eine Methode auf von der Klasse, sondern er sagt nur, ich rufe die Methode auf. Und das Objekt, dessen Methode ich aufgerufen habe, kümmert sich um das Logging oder um die Queues, je nachdem. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, das ist ungefähr das gleiche. Ja, genau, das ist das. So, habe hier auch Worker. Das sind in dem Fall, ja, definieren, ja genau, das ist also jetzt mein Active Object in dem Fall. Hat eine Eingabe-Queue und eine Ausgabe-Queue. Also klar, eine Queue, wo ich Werte oder sozusagen Argumente reinstecke, also sozusagen Jobs auch, und eine Queue, wo ich Ergebnisse raushole. Und in dem Fall erbe ich nicht von Thread, sondern ich definiere hier intern einen Thread, ja, und sage self-work. Self-work ist weiter unten definiert und dann starte ich auch den Worker-Thread. Ja. Ganz wichtig ist, dass die Queues schon existieren, bevor ich den starte, weil der Worker-Thread direkt gleich auf die Queues zugreift. Also dieses Unterstrich Work. Da muss man ein bisschen aufpassen bei Multithreading oder Multiprocessing, wenn man sowas macht. Also, ja, dann habe ich hier eine Methode Process, die will ich später von außen aufrufen. Ne, das ist also jetzt, wie gesagt, kein Log. Auch die Queues sind von außen in dem Fall nicht sichtbar, sondern das sind jetzt reine private Sachen dieser Worker-Klasse. Also deswegen haben sie auch den führenden Unterstrich nach Python-Konvention. Und der Client, also der Nutzer dieser Klasse, der kann auch später kann NextResult aufrufen, um so ein Queue-Item zu bekommen. Also hier intern macht übrigens Process nichts anderes, als einfach den Wert hier in die Queue zu stecken. Und NextResult holt den Wert aus der Ausgabe-Queue raus. Ja, und damit das Ganze sozusagen dann wieder zusammenpasst, muss es, ja, und der Stop ist dann übrigens, verwendet auch wieder so ein spezielles Stop-Object und beendet den Thread. Also auch das Thread beenden, das Join wird auch nicht explizit angeboten in der API dieser Worker-Klasse. Ja, und was ich auch sagen wollte eben, ich habe jetzt, dieser Thread macht jetzt nichts anderes, als aus der Eingabe-Queue zu lesen und zu verarbeiten und die Ausgabe-Queue zu schreiben. Und das hier ist auch wieder so ein ganz ähnlicher Code, wie wir das vorhin bei dem anderen Queue-Beispiel gesehen haben. Also er sagt im Prinzip nur, ja, iteriere da drüber, versuche irgendwas aus der Eingabe-Queue zu bekommen und schreibe das Ergebnis in die Ausgabe-Queue. Und Result wäre jetzt so eine Sache, die könnte ich einfach in einer abgeleiteten Klasse überschreiben, um meine eigentliche Aktion auszuführen. Also das ist, wenn man so will, schon so ein Template für so eigene Worker, für so eigene Active Objects, die mit Queues arbeiten. In dem Fall mache ich das ganz primitiv, also weil es nur um das Beispiel geht, und addiere einfach nur auf das Work-Item, was in dem Fall eine Zahl ist, einfach nur 1000 drauf. Und das wird ja dann hier wiederum in die Ausgabe-Queue gestellt. So, das ist jetzt das Hauptprogramm dafür. Ich nehme jetzt hier meinetwegen 100 Items und ja, sage, verarbeite mir 100 diese Items halt. Process, also ich sage nicht irgendwie, tu das in die Queue oder Join oder Log oder sonst was, ne? Fällt alles weg. Und dann sage ich irgendwann, also hier kann ich noch andere Sachen machen. Währenddessen läuft der Thread in dem Worker, ne? Und verarbeitet diese Daten. Und am Ende irgendwann kann ich zum Beispiel dann diese Werte quasi abholen, ne? Aus der Ausgabe-Queue. Next Result liest einfach diese Ausgabe-Queue aus, die hier von Unterstrich Work gefüttert wird, ne? Also in dieser Schleife. Ja, und am Ende sage ich einfach nur Adder Stop. Und ja, das Mailblock bezieht sich darauf, dass Join, wenn der Thread noch nicht fertig ist, alle zu verarbeiten, dann blockiert er auch so lange. Ne? Ne, aber das Prinzip ist eben, dass von außen, dass ich keine Queues und keine Logs und sowas verwende, sondern es ist alles in dem Objekt versteckt. Und das Objekt kümmert sich also völlig selber darum, weiß sozusagen, wann es seine Logs wie verwenden muss oder kann. Ein anderer High-Level-Ansatz sind Process-Networks. Das habe ich jetzt hier mal so dargestellt. Das sind also im Prinzip einfach ja, halt Netzwerke. Hier läuft ein Prozess, das kann aber im Prinzip auch ein Thread sein. Die laufen alle für sich eigenständig, diese Threads oder Prozesse, und sind durch Queues verbunden. Also der hier erzeugt jetzt irgendwelche Werte, füttert die in diesen Thread oder Prozess, der erzeugt auch Werte, füttert manche an den Prozess und manche an den und so weiter. Hier werden wieder welche kombiniert. Ne, hier könnte man sich vielleicht vorstellen, hier ist quasi dann so eine Art Senke. Da werden dann meinetwegen Sachen irgendwo in eine Datenbank gespeichert oder sowas oder in eine Textdatei. Und also da hängt jetzt kein anderer Prozess mehr dran, irgendwie an denen was weitergegeben wird. Und die hier ganz ähnlich, also da gibt es auch keinen Prozess, der die füttert, sondern das sind sozusagen die Startpunkte der Daten, wo die Daten herkommen oder die Daten erzeugen oder wie man das auch immer nennen möchte. So. Ja, also diese Prozesse, ja, wie gesagt, erhalten Eingabedaten und oder erzeugen Ausgabedaten. Also es gibt eben auch diese Sonderfälle, dass sie entweder nur erzeugen oder nur verarbeiten, also nur bekommen. Die Prozesse, hatte ich auch gesagt, können auch Threads sein. Also es gibt halt diesen Begriff Process Network. Da geht es, sage ich mal, um die abstrakte Sicht. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Betriebssystemprozesse sein müssen. Ja, und die Datenübertragung zwischen den Prozessen erfolgt eben durch Nachricht, also durch Message Passing. Ja, also das ist im Prinzip so wie mit den ja, eigentlich Queues. Ne? Das hängt jetzt ein bisschen von der API ab, ob ich jetzt wirklich, ich kann direkt Queues nehmen, ich kann aber auch irgendeine andere Klasse nehmen, die Queues versteckt. Ne? Es gibt auch wirklich, das habe ich hier unten, es gibt da auch eigene Frameworks für, die im Prinzip schon so eine Abstraktion anbieten, also wo man sagen kann, erzeugt mir einen Prozess und wie ich die Prozesse verbinde und sowas. Ne? Also dieses Netzwerk quasi aufbauen und dann sage ich irgendwann, jetzt lauf los. Ja, also es gibt keinen gemeinsamen Zustand. Das bezieht sich darauf, dass jetzt jeder dieser Prozesse nur eben ja, seinen eigenen Zustand sieht. Also jetzt nicht, der Prozess versucht jetzt nicht auf irgendwelche Daten zuzugreifen, die dieser Prozess intern hat, also irgendwelchen internen State. Dadurch eben auch keine Race Conditions. Also das Gleiche, was wir bei der Queue gesehen haben. So, und dann vielleicht noch das noch erwähnt, es gibt da verschiedene Begriffe oder verschiedene, ich sag mal, leicht abweichende Ansätze für diese Process Networks. Ein Begriff oder ist Concurrent Sequential Processes. Es gibt Data Flow Programming und Flow-Based Programming. Das ist alles sehr ähnlich. Das ist also die Grundidee ist in allen diesen Fällen dieses Process Network. Und hier habe ich mal ein paar Module, ein paar Bibliotheken aufgeführt, also die ich mal so gefunden habe. Ja, ja, ich kann jetzt noch was über Software Transactional Memory sagen. Ja, also die Idee ist, dass ich Transaktionen habe, wie bei Datenbanken, wo ich also sage, eine Transaktion wird vollständig ausgeführt oder gar nicht. Aber wie auch bei Datenbankoperationen muss der Programmierer irgendwie sagen, wo eine Transaktion anfängt und wo sie aufhört. Und eine bestimmte Runtime-Umgebung kann eben dafür sorgen, dass wenn es eine Race Condition gibt, dass dann eine Transaktion sozusagen zurückgerollt werden kann automatisch und wiederholt. Das ist also sozusagen diese Grundidee bei Software Transactional Memory. Ein Problem oder eine Einschränkung ist natürlich, wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich irgendwelche Nebenwirkungen habe, wenn ich jetzt sage, mein einer Thread zum Beispiel speichert irgendwas in der Datei, dann kann ich den nicht mehr zurückrollen. Ne? Dann ist ja schon was in der Außenwelt passiert und ich kann jetzt ja nicht das, was ich gerade in der Datei geschrieben habe, wieder zurückholen. Ne? Also da gibt es dann Einschränkungen. Also man kann dann zum Beispiel nur eine Transaktion haben, die Nebenwirkungen hat zu einer Zeit. Ne? Weil dann kann ich die notfalls weiterlaufen lassen und alle anderen abbrechen, wenn es eine Race Condition gibt. Also wenn da, also in dem Fall braucht man eben keine Logs. Ne? Es sei denn, man macht noch irgendwo anders in dem Code was mit Logs, also wo man eben keine Transaktion verwendet. Also ja, muss man aufpassen, dass man das sauber auseinanderhält. Es gibt jetzt oder es ist in einer Entwicklung eben, das sagte ich am Anfang, eine Unterstützung für Software Transactional Memory in PyPy. Da schreibt der Armin Rigo was im PyPy-Blog, also das ist derjenige, der das hauptsächlich da vorantreibt, also diese Software Transactional Memory Implementierung. Da habe ich also jetzt die Tage auch nochmal nachgelesen, wie weit ist denn das jetzt gediehen. Ja. Also es ist, manche denken, oder wenn sie jetzt davon hören, Software Transactional Memory, ach wunderbar, Transaktionen und ich muss mich um Logs gar nicht mehr kümmern und so. Also es ist noch nicht so richtig ja, so ausgereift oder es gibt noch nicht so viel Erfahrung damit. Ja. Also deswegen habe ich hatte es ursprünglich weiter vorne, ich habe es dann irgendwie ganz ans Ende gezogen. Weil ich habe es eigentlich jetzt auch nur drin, weil ich das in der Vortragsbeschreibung reingeschrieben habe, dass ich darüber was erzähle. Ja, da wollte ich jetzt nicht diejenigen, die vielleicht deswegen gekommen sind, nicht enttäuschen. So, aber ich kann leider im Moment auch nicht mehr dazu sagen. Also ich hatte in so einem IX-Sonderheft hatte ich was über Software Transactional Memory in Clojure gelesen. Also ich kann sonst kein Clojure. Ich konnte die Programmbeispiele einigermaßen verstehen. Aber das war auch einiges an Aufwand, was man treiben muss. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt einfach sagt, das schreibe ich jetzt zwischen zwei Aufrufe oder sowas und dann funktioniert das alles von selber. Ein anderer Nebeneffekt ist übrigens auch, dass diese Implementierung für Software Transactional Memory normalerweise so ein, ja, sozusagen optimistisch arbeiten. Das heißt, die machen einfach mal drauf los und wenn dann so eine Race Condition wahrgenommen wird, dann werden halt Transaktionen zurückgerollt. Das heißt aber auch, dass wenn jetzt mehrere Threads solche, also jetzt häufig in den gleichen Codeabschnitt sozusagen geraten und ich habe viele Race Conditions, dann kann das im Extremfall passieren, dass immer nur Transaktionen zurückgerollt werden und dass das Programm irgendwo keine Fortschritte macht oder so. Ne? Oder einen großen Teil der Laufzeit eben nur Transaktionen zurückrollt und wiederholt, ne? Im Extremfall. So, ja, dann noch eine Zusammenfassung. Ja, nebenläufige Programme haben ihre Tücken, hatte ich ja gesagt. Und das gilt eben auch, wenn es nur ein Prozessor ist. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe nur einen Prozessor, muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Da kann ja nur einer gleichzeitig laufen. Ist leider nicht so. Konkurrierende Zugriffe müssen entsprechend abgesichert werden. Und zwar unabhängig davon, ob das Programm ohne Absicherung richtig zu laufen scheint oder nicht. Das ist eine wichtige Sache, also man darf jetzt nicht da naiv rangehen und das 10-mal laufen lassen unter verschiedenen Bedingungen und dann kommt immer das Gleiche raus und man sagt dann, ja, wird schon alles stimmen. Das ist also sehr schwierig, das ist halt eben vom Prinzip her nicht deterministisch, sowas, diese Abläufe. Da muss man höllisch aufpassen. Man kann es eben dadurch reduzieren, dass man eben Queues verwendet oder eben diese noch stärker abstrahierenden Patterns, also Active Objects und Process Networks. Gibt, glaube ich, auch noch andere, aber das sind wohl die bekanntesten dafür. Faustregeln, Threading für I/O-begrenzte Aufgaben, dann muss ich keine extra Prozesse starten oder Multiprocessing für CPU-begrenzte, Event Loop für GUI. Ja, Deadlocks entstehen, wenn sich Ausführungsstränge gegenseitig Ressourcen vorenthalten. Und da nochmal der Tipp, also so ein, egal was für Logs, möglichst kurz nur halten. Und das geht eben gut, wenn man Queues benutzt. Ja, ja, okay. Dann konkrete Zugriffe, Logs, Queues, Active Objects, Process Networks. Wie gesagt, gibt noch mehr, aber das sind wohl die wichtigsten, denke ich, im Python-Bereich. Okay. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. So, Fragen.
Die Fragen sequenzialisieren wir wieder.
Ja, die müssen wir jetzt serialisieren.
Gibt es eine Möglichkeit bei dem Queues, das Get auch außer extern aufzubrechen? Das heißt,
Ja. Also ich muss im Prinzip schon sagen, ja, wann die sich beenden kann. Oder vielleicht oder nochmal vielleicht die Frage wiederholen oder.
Also
oder.
ist es irgendwie möglich, dieses Get auch anderweitig anzubrechen? Es ist ja wirklich, dass das Ding
Ja, gibt es. Also man kann dieses Argument Block, was ich hatte, man kann dem False übergeben und man kann dem auch ein Timeout übergeben. Ja? Also, dass man eben sagt, warte 5 Sekunden und wenn da nichts kommt, brich ab. In dem Fall wirft die Get-Methode eine QEmpty-Exception, auf die man reagieren kann. Ja? Okay? Okay. Weitere Fragen?
Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen?
Ja.
Wir haben heute früh einen interessanten Vortrag mit dem schönen Thema Tools and Testing. Haben Sie auch irgendwelche praktischen Erfahrungen mit Parallelprogrammierung?
Ja. Also es ist extrem schwierig. Also ich sehe zu, dass ich für den Code, den ich schreibe, auch Unit-Tests schreibe, also automatisch ausführbare Unit-Tests. Es ist zum Teil eben sehr, sehr schwer, solche Race-Conditions, es ist tückisch. Ne? Also einerseits kommen die zu ganz ungelegenen Zeiten, wenn man sie nicht haben will. Und wenn man sie dann mal bewusst erzeugen möchte, dann muss man sich tierisch an abbrechen, um das hinzukriegen. Ja, also ich habe dann teilweise in Klassen, wo ich Threading verwende, Methoden also definiert, die im normalen Fall vielleicht nur ein Pass enthalten und benutze dann eine abgeleitete Klasse davon, wo ich die Methode überschreibe, die dann irgendwie einen Sleep enthält, sodass ich irgendwie provoziere, dass meinetwegen zwei Threads gleichzeitig versuchen, auf den Log zuzugreifen oder sowas. Ja. Also das, aber es wird wirklich sehr erleichtert, wenn man Queues verwendet, weil dann kann man eigentlich schon, okay, es beantwortet nicht direkt die Frage nach den Unit-Tests, aber dann ist es eben unwahrscheinlicher, dass Fehler drin sind. Ja. Ich meine auch mal gelesen zu haben, aber ich habe das jetzt leider nicht mehr verifizieren können. Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei Process Networks, dass wenn ich keine Zyklen habe in dem Graphen, dass dann auch keine Deadlocks passieren können. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, also eine Sache vielleicht noch. Manchmal, ja, also ein Problem von Threads ist ja, und Prozessen auch, ist dieser Wechsel-Overhead und dass jeder Thread und jeder Prozess einen eigenen Stack braucht. Das ist übrigens ein Vorteil bei den Event-Loops, da ist es nicht so. Und das hat dann zur Folge, wo wollte ich jetzt drauf raus? Verdammt. Oh shit. Ne, Faden verloren. Sorry.
Okay,
noch eine Frage? Ja, okay.
Das ist ja auch so ein recht interessantes Thema. Es wird zur Zukunft auch mal Bedeutung gewinnen. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten wünsche ich allen weiterhin einen angenehmen Nachmittag.
Ja.